Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Unternehmensberater, Sicherheitsexperte und Buchautor Erich Fahrt. Und da muss ich noch ein paar Sachen zufügen. Er hat nämlich noch ein paar andere Sachen gemacht in seinem Leben. Er ist nämlich außerdem Brigadegeneral AD, ehemaliger Gruppenleiter im Bundeskanzleramt. Und er war von 2006 bis 2013 militärpolitischer Berater der damaligen Bundeskanzlerin Merkel. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Fahrt.
Guten Tag, Frau Münkel.
Herr Fahrt, Sie waren auch, das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, weil Sie auch für Merkel gearbeitet haben, Sie waren auch lange CDU-Mitglied und haben mir im Vorfeld der Sendung aber verraten, dass Sie das nicht mehr sind. Warum nicht?
Ja, Frau Münkel, also ich bin seit meinem 16. Lebensjahr in der Jungen Union aktiv gewesen und war immer Mitglied der CDU, weil mir auch gerade die außen- und sicherheitspolitische Orientierung grundsätzlich gefallen hat. Aber ich muss sagen, es war so dieser Wahlkampf damals, Laschet gegen Söder, nicht? Wo ich dann gesagt habe, also wenn die sich selbst zerlegen und den politischen Gegner gar nicht mehr brauchen, dann brauchen sie mich auch nicht mehr. Und ich bin damals ausgetreten und denke, das hängt auch mit meiner Rolle so als doch sehr stark angefragter Sicherheits- und Militärexperte zusammen. Ich möchte einfach parteipolitisch neutral bleiben. Und mir liegt eigentlich nur das Wohl meines Landes am Herzen und nicht mehr das Wohl einer einzelnen Partei.
Aber interessant, habe ich das dann richtig verstanden, dass wirklich auch diese Umgangsform Sie dazu getrieben haben zu sagen, boah, nee, ey, irgendwie ist das jetzt nicht mehr mein Verein?
Ja, ein Stück weit schon, wobei das ja Konkurrenz im politischen Feld ist immer gegeben. Die härtesten Kämpfe laufen im eigenen politischen Lager ab. Das ist in jeder Partei so. Das habe ich auch von der Pike an seit meiner Zeit im Bundestag lernen müssen. Aber dass man dann zum Wahlkampftermin es so weit eskalieren lässt, dass man sich damit selbst beschädigt, das hätte ich nicht erwartet.
Erich Fahrt, nun nicht mehr überzeugtes CDU-Mitglied, beziehungsweise kein CDU-Mitglied mehr. Er ist heute zum ersten Mal da. Ich freue mich auf die Stunde Sendung und die gute halbe Stunde Podcast. Und wir sortieren natürlich wie immer die Themen dieses Tages und schauen unter anderem auf den dritten und letzten Tag des NATO-Gipfels. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie zuhören. Erich Fahrt ist mein Gast heute. Er ist Militär- und Sicherheitsexperte, Brigadegeneral der Bundeswehr AD und er war, ich habe es vorhin schon gesagt, früher militärpolitischer Berater von Angela Merkel im Kanzleramt zwischen 2006 und 2013. Er ist also der Richtige, um über den NATO-Gipfel zu sprechen. Da geht es ja ganz viel um Militär- und Politikfragen und heute findet in Washington der dritte und letzte Tag des Gipfels statt. Und es gibt ein paar konkrete Dinge, die künftig passieren sollen und die jetzt schon bekannt sind. Am Rande des Gipfels haben die USA zum Beispiel angekündigt, ab 2026 wieder Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren. Zunächst heißt es zeitweilig, später dann auch dauerhaft und darunter sollen sogenannte Tomahawk-Raketen fallen und neu entwickelte Hyperschallwaffen sollen auch dazukommen. Und wo genau die dann stationiert werden sollen, ist noch offen geblieben. Herr Fahrt, jetzt habe ich Sie als Militärexperten aus München zugeschaltet hier bei mir in der Sendung. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, nehmen Sie uns mal kurz mit. Tomahawk-Raketen. Ich habe es schon gesagt, das sind Marschflugkörper. Was ist deren Besonderheit?
Naja, das sind Marschflugkörper ähnlich wie Taurus, aber mit einer erheblich größeren Reichweite, nämlich bis zu 2.500 Kilometer. Und die können konventionell und nuklear bestückt werden. Und vor allen Dingen von Schiffen und U-Booten abgeschossen werden, während Taurus ja ein System ist, was luftgestützt ist, also was man an Flugzeuge adaptiert. Also genau, darum geht's bei Tomahawk und das andere System, was man hier in Europa stationieren will, ist ebenfalls luft- und seegestützt, aber auch kann auch landgestützt sein. Das ist die SM-6, das ist ein Boden-Luft-System zur Abwehr ballistischer Raketen. Nicht? Und Europa liegt ja auch in der Reichweite russischer Raketensysteme. Zum Beispiel Iskander im Oblast Kaliningrad. Und ich denke mal, das sind einfach Maßnahmen, die die NATO ergreift, um da in ihrem militärischen Abschreckungsdispositiv Flagge zu zeigen. Es ist halt nur wichtig künftig und das fordere ich schon seit langem, dass man diese militärische Stärkung der NATO verbindet mit Dialogbereitschaft, Interessenausgleich, dass man miteinander redet, auf Deutsch gesagt.
Mit wem jetzt reden? Sie meinen, dass man die Ukraine einbezieht? Also Selenskyj ist ja vor Ort. Oder meinen Sie Putin?
Naja, ich meine auch Putin, weil sie kommen aus diesem Ukraine-Krieg militärisch nicht raus. Also das ist meine Beurteilung seit langem. Das heißt, sie brauchen am Ende eine politische Lösung. Sie brauchen Verhandlungen. Militärisch ist er nicht zu gewinnen. Beim NATO-Gipfel wurde mit Recht wieder entschieden, neue Patriot-Systeme den Ukrainern zu geben zur Luftabwehr. Auch die F-16-Lieferung muss man in diesem Kontext sehen. Darüber redet man allerdings schon seit einem Jahr. Auch die Finanzhilfe ist wichtig für die Ukrainer. Das ist alles richtig. Aber diese einzelnen Waffensysteme bewirken eben nicht eine militärstrategische Änderung der Gesamtlage oder führen nicht dazu, dass die Ukraine auf der Straße zum militärischen Sieg ist, wenn ich das mal so sagen darf. Sie sind dazu in der Lage, sie zu stabilisieren, zu halten, aber die Situation an der Front, an dieser über 1200 Kilometer langen Frontlinie ist sehr, sehr schlecht. Also man kann nicht erwarten, dass die Ukraine militärisch da mittel- bis langfristig erfolgreich ist. Das ist meine Bewertung. Und daher resultiert auch die Forderung an die Politik, auch nach Wegen aus dem Konflikt zu suchen und nicht nur diese Fokussierung auf Waffenlieferungen.
Jetzt kann man ja aber auch die Waffenlieferung oder eben diese Stationierung, Sie haben es beschrieben, der Waffen, die eben so eine größere Reichweite dann haben, auch als eine Art Kommunikation bewerten. Das ist natürlich auch ein Signal, sicher auch an Putin, um zu zeigen, so, wir haben das jetzt stationiert und wir könnten theoretisch, angenommen der NATO-Bündnisfall tritt ein oder so, wirklich auch russisches Gebiet erreichen mit den Waffen. Und wenn ich jetzt so auf den Krieg in der Ukraine schaue, den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine gestartet hat, dann ist da ja schon ganz klar Russland der Aggressor. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass Putin niemand ist, mit dem man verlässlich verhandeln kann. Also man kann da probieren, Gespräche zu führen. Aber jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel durch diese mutmaßliche Bombardierung des Kinderkrankenhauses in der Ukraine hat man ja gesehen, das ist wirklich ein unberechenbarer Partner. Und da kommt man momentan mit Diplomatie nicht so weit.
Naja, ich glaube, die Stationierung dieser Waffensysteme auch in Deutschland, auch die Entscheidung, dass man von Wiesbaden aus das koordiniert im Rahmen der NATO, das ist alles richtig soweit. Aber es fehlt halt diese Ergänzung. Die NATO hat in ihrer Geschichte immer Wert gelegt auf diese zwei Seiten einer Medaille. Einerseits militärisch stark zu sein und andererseits auf Dialog zu setzen. Denken Sie nur mal an den Nachrüstungsbeschluss der NATO in den 80er Jahren. Da hat Helmut Schmidt aus deutscher Sicht massiv dafür eingesetzt, dass man das verbindet mit dem Angebot damals an die Sowjetunion zur Abrüstung dieser Systeme. Und das war erfolgreich. Da hat man gezeigt, dass man stark ist und dass man nicht willens ist, das weiter hinzunehmen. Deswegen ist diese Stationierung militärisch gesehen und auch politisch gesehen auch in Ordnung. Aber gleichzeitig hat man das Angebot gemacht, zu verhandeln, nicht? Und ich denke mal, das wird man machen müssen, früher oder später. Selbst unsere Außenministerin hat in Washington am Rande, das fand ich sehr interessant, im Zusammenhang mit ihrer Ankündigung, nicht mehr als Kanzlerkandidatin kandidieren zu wollen, gesagt, ja, sie wird jetzt mehr gebraucht, weil wir brauchen mehr Diplomatie in Gaza und in der Ukraine. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der richtige Weg, den wir einschreiten sollten.
Stichwort Ukraine. In Richtung der Ukraine ist ja auch zumindest die NATO-Beitrittsperspektive nochmal bestärkt worden auf dem Gipfel. Also in der Abschlusserklärung wird der Pfad zur Mitgliedschaft, zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als unumkehrbar bezeichnet. Und es wird auch gleichzeitig aber nochmal betont, also dass das jetzt nicht so ein Selbstläufer ist, sondern dass eine formelle Einladung zum Beitritt in die NATO dann erst noch ausgesprochen werden kann, wenn alle Alliierten zugestimmt haben und wenn alle Aufnahmebedingungen erfüllt sind. Also sowas wie Reformen im Bereich Demokratie und Wirtschaft. Das wird so gesehen als so ein bisschen so ein Kompromiss der Ukraine, wirklich einerseits diese Perspektive zu geben, aber andererseits auch zu sagen, das ist aber auch an Bedingungen geknüpft. Das ist ja auch, wenn man jetzt Russland außen vor lässt und sagt wirklich, man möchte sich auf die Ukraine als Kriegspartei stützen oder konzentrieren und da eine Perspektive geben, ist das ja vielleicht eine Art der Kommunikation, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt besser funktioniert.
Ja, die Ukrainer haben natürlich mehr erwartet, aber man muss ja sehen, so ein sein Beitritt bedarf ja der Zustimmung aller 32 Mitgliedstaaten der NATO. Und wir sind ja jetzt quasi in einem Kriegszustand der Ukraine mit einem anderen Land, mit Russland. Das heißt, aus diesem Kriegszustand heraus kann es eh keinen Beitritt geben. Und dann ist ein NATO-Beitritt natürlich auch gekoppelt an sehr viele Reformen, die einfach notwendig sind, auch noch in der Ukraine. Also denken Sie nur an den ganzen Bereich der Korruption. Also nach Transparency International hat die Ukraine auch mit Russland zusammen natürlich einen sehr, sehr hohen Korruptionsindex, nicht? Und all diese Dinge auch im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit, die wird man da einfach fortentwickeln müssen. Es ist eine Perspektive, das stimmt, die mir der Ukraine gegeben hat. Übrigens schon 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest, als ich war damals auch dabei in meiner Zeit im Kanzleramt, als damals Angela Merkel und der französische Präsident eben eine schnelle Aufnahme der Ukraine verhindert haben. Aber die NATO als Ganzes damals gesagt hat, wir sehen jetzt noch nicht den Zeitpunkt, aber die Perspektive muss da sein, nicht? Und das ist im Moment die Situation, die sich jetzt in Washington auch bestätigt hat.
Erich Fahrt ist Brigadegeneral AD, Militärexperte und ehemaliger Gruppenleiter im Bundeskanzleramt. Er war militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Erich Fahrt ist Brigadegeneral AD. Er war Gruppenleiter im Kanzleramt und militärpolitischer Berater unter Angela Merkel von 2006 bis 2013. Und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Der NATO-Gipfel ist ja heute oder geht heute zu Ende, läuft gerade noch. Die NATO hat ja 75 Jahre Bestehen gefeiert. Und ich habe schon den Eindruck, dass Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine den Zusammenhalt der NATO noch mal deutlich vorgebracht hat, weil einfach klar war, da muss jetzt Einigkeit her und auch demonstriert werden. Und wenn ich die Nachrichten vom Gipfel verfolge, habe ich schon den Eindruck, dass das da auch eine zentrale Rolle gespielt hat. Es gibt ja zwei neue Mitgliedstaaten, Schweden und Finnland. Und der Gipfel war eben einerseits, wir haben es gerade schon besprochen, mein Gast und ich, wichtig, um ein Zeichen zum Beispiel in die Ukraine zu senden, ein Zeichen der Unterstützung. Aber er war vor allem eben auch wichtig, um sich seiner selbst zu versichern. Haben Sie das auch so wahrgenommen, Herr Fahrt?
Ja, ich denke schon. Die NATO besteht ja seit 75 Jahren und wir hatten auch in diesen 75 Jahren der Geschichte der NATO immer handfeste Krisen, die also auch sehr stark, sehr nah dran waren an einem möglichen Dritten Weltkrieg. Das darf man nicht vergessen. Denken Sie nur an den Koreakrieg oder an den Aufstand in Deutschland am 17. Juni 1953 oder noch kritischer der Ungarnaufstand 1956, dann die Kuba-Krise. Und dann natürlich auch der Einmarsch der sowjetischen Truppen, der Warschauer Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei 68, nur um nur ein Beispiel, einige Beispiele zu nennen. Es gab immer große Herausforderungen im Bündnis und das Bündnis hat darauf immer besonnen und weise und vernünftig reagiert. In einem Zusammenspiel von militärischer Stärke zeigen und dann eben aber auch Dialog mit dem Gegner, mit dem Feind, mit dem potenziellen Feind, wie es damals im Kalten Krieg hieß. Das war eine sehr kluge Politik, wenn ich zurückblicke auf die 75 Jahre Bündnis.
Jetzt möchte ich gern mit Ihnen die 75 Jahre quasi in den Rucksack packen und mal in die Zukunft schauen. Die NATO ist ja klar ein militärisches Bündnis, aber Sie selbst haben es vorhin, glaube ich, von sich selber auch kurz gesagt. Sie waren militärpolitischer Berater von Angela Merkel. Das heißt, Sie haben den Blick aufs Militär, auf das sozusagen, auf die Werkzeuge, aber natürlich auch den politischen Blick. Und die NATO wird, wenn ich es so verfolge, auch wirklich immer mehr auch als dieses politische Bündnis von Staaten, die sich, ich habe es gerade gesagt, sich selbst auch vergewissern, dass sie sich gegenseitig schützen, sozusagen gemeinsame Werte vertreten, gemeinsame Regeln haben, wird das auch immer wichtiger in letzter Zeit. Und wie würden Sie denn als Mensch, der beide Brillen aufsetzen können, die militärische und die politische, dieses Verhältnis beschreiben, das die NATO in Zukunft braucht? Also klar braucht man Waffen, um abzuschrecken, das war ja auch schon Thema, aber wie spielen da diese politischen gemeinsamen Werte mit rein?
Naja, die Sicherheit der Bündnispartner hat natürlich oberste Priorität. Schweden und Finnland sind ja deswegen auch dem Bündnis beigetreten, weil sie Schutz suchen in dieser Gemeinschaft von Staaten, demokratischen Staaten, die auch gemeinsame Werte teilen. Das ist natürlich das Motiv, aber man muss auch mit Blick auf China China ist ja so der Elefant im Raum neben Donald Trump, auch des NATO-Gipfels. Das muss man auch sehen. Also es geht natürlich vordergründig um die Ukraine, aber letztlich geht es um die Aufstellung des Bündnisses für die Zukunft in einer multipolar geprägten Welt. Die BRICS-Staaten sortieren sich neu. Die Amerikaner machen gerade im Fernen Osten ein militärisches Containment auch Chinas mit Bündnispartnern. Sie sind auch dabei, ein Indo-Pazifik-Bündnis zu schmieden. AUKUS ist so ein Anfang. China wird darauf reagieren. Sie haben ja diese Shanghai Cooperation Initiative der Chinesen, die man auch zu einem Bündnis ausbauen kann. Ob es dazu kommt, wird man sehen. Aber die Welt ordnet sich insgesamt neu auf. Und für die NATO ist, glaube ich, aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die NATO ein primär defensives Bündnis bleibt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch für Deutschland, weil unsere Streitkräfte, die wir einbringen ins Bündnis, haben einen Verfassungsauftrag, das ist die Verteidigung. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die NATO ist auch geografisch klar definiert für den Nordatlantikraum. Und alles, was in die Richtung Ausweitung der NATO geht, wird dann natürlich auch, muss man eben auch sehen, das geht weg von den Wurzeln des Bündnisses. Dann gehen wir in eine neue Zeit rein.
Und man könnte ja auch sagen, gut, die neue Zeit, die erfordert auch neue Maßnahmen. Und gerade so ein Bündnis, das eben seit 75 Jahren sich auch entwickelt hat, jetzt, ich habe es gesagt, zwei neue Mitgliedstaaten aufgenommen hat, muss vielleicht dann auch mit der Zeit gehen und sagen, okay, wir weiten uns möglicherweise auf, um eben mehr Länder und damit mit mehr Länder signalisieren können, wir stehen hinter den Werten der NATO und hinter der Sicherheit, Sie haben es ja gesagt.
Naja, wissen Sie, in den internationalen Beziehungen geht es um Werte, das stimmt, aber es geht vor allen Dingen um ganz klare politische Interessen. Das muss man auch sehen. Und wir sind ja in einer Systemrivalität zwischen China und den USA voll drin. Also die wird wirtschaftlich ausgetragen, die wird auch sicherheitspolitisch ausgetragen. Und wir Deutschen müssen lernen, und das gehört für mich auch zur Zeitenwende dazu, dass wir auch fragen, was ist aus der deutschen sicherheitspolitischen Interessenlage heraus gut für unser Land und was nicht. Wir brauchen zum Beispiel wirtschaftlich gesehen, ich sage das mal ganz banal, wir brauchen China einfach wirtschaftspolitisch und ein Strategic Decoupling, also eine komplette Abkopplung von China als Handelspartner, ist aus deutscher Sicht keine Option. Ich erwarte auch von der deutschen Politik, dass sie das deutlich sagt. Das heißt, bei aller Rivalität und systemimmanenten Konfrontation der Systeme muss man hier auch die Interessen sehen, die die Amerikaner zum Beispiel auch natürlich haben, bezogen auf China und China seinerseits natürlich auch.
Da können wir jetzt, Sie haben die China-Politik der Bundesregierung angesprochen, wir können jetzt auch abbiegen zur China-Strategie der Bundesregierung. Das würde ich an dieser Stelle aber ausklammern, weil wir damit, glaube ich, auch nochmal eine ganze Sendung füllen können. Aber
stimmt.
Ich möchte gern kurz noch bei China bleiben und beim Verhältnis NATO-China, weil China auch in der Abschlusserklärung dieses Gipfels eine Rolle spielt. Da haben die NATO-Mitgliedstaaten geschrieben, dass sie tiefe Sorge äußern, was Chinas enge Beziehungen zu Russland angeht. Und die 32 Mitgliedsländer haben China in der Erklärung einen entscheidenden Beihelfer im russischen Angriffskrieg in der Ukraine genannt. Und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat danach Bilanz gezogen und hat gesagt, ja, das ist die bisher stärkste Botschaft an die Volksrepublik, ihre Haltung zu überdenken. Ist das, weil wir ja gerade dabei sind, so in die Zukunft der NATO zu schauen, ist das eine Basis, auf die die NATO aufbauen kann, was das Verhältnis zu China und eben die Äußerungen gegen China auch angeht, worauf das die NATO da aufbauen kann zukünftig?
Also ich weiß nicht, ob das klug ist in der Zukunft jetzt auf eine, wir haben die politische, wir haben die wirtschaftliche Konfrontation mit China und sie jetzt zu ergänzen durch eine militärische Konfrontation. Ich halte das für sehr unklug mit China, zumal wir auch in einem möglichen Kriegsszenario mit China wird es keine Gewinner geben können. Das ist auch klar, durch die Existenz der Nuklearwaffen geht das gar nicht. Also ich glaube, wir sind klug beraten, wenn wir auch, was China anbelangt, eine sehr kluge, vernünftige, ausbalancierte Politik machen. Einerseits mit militärischer Stärke, also Schutz von politischen Freunden und Verbündeten in der Region und andererseits aber dieses Offenhalten und diese Dialogbereitschaft, die man einfach braucht zwischen diesen großen Systemen. Und China ist ja nicht alleine. Nicht? Wir haben die BRICS-Staaten, Indien zum Beispiel ist ein neuer Machtfaktor. Der indische Präsident war in Moskau. Das ist auch ein ziemlich starkes Signal. Und die Inder haben bei aller Wertschätzung auch des Westens, haben sie schon sehr enge Beziehungen auch zu Russland und zu China. Mit China haben sie Grenzstreitigkeiten zwar im Himalaya, aber das wird dort nicht in den Vordergrund geschoben. Was sehr wichtig ist eben, dass die NATO der Zukunft einerseits auf militärische Stärke setzen muss und andererseits eben auf Dialog und vertrauensbildende Maßnahmen. Das wird immer mehr auf uns zukommen, so wie in der Vergangenheit eben auch. So eine Neuauflage eines Kalten Krieges zwischen den westlichen Demokratien und den sogenannten Autokratien, das ist so eine Schwarz-Weiß-Malerei, die einfach nicht stimmt von der Lagebeschreibung und die auch gar nicht wünschenswert ist und auf die wir uns auf keinen Fall einlassen sollen. Da sehe ich auch eine Rolle Europas als Vermittler, sag ich mal. Einerseits als Bündnispartner der Amerikaner, weil ich keine chinesische Hegemonie in Europa will, das ist richtig, aber andererseits eben auch als Brücke zwischen diesen Systemrivalen, damit das nicht eskaliert.
Da müsste sich Europa oder die EU wahrscheinlich auch erstmal selber einig werden, was da die verschiedenen Mitgliedstaaten wollen. Sie haben gerade, Sie haben es ja angesprochen, jetzt sind wir gerade schon bei Europa gelandet. Sie haben gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Abschreckend oder erschreckend, Europa ohne Sicherheit. Da geht es um die Sicherheitspolitik Europas, die natürlich total auch mit der NATO zusammenhängt. Und Sie schreiben an einer Stelle, dass Europa seine Sicherheit über die NATO aus den USA importiert und damit Gefahr läuft, schutzlos dazustehen oder zum Spielball zu werden. Also das habe ich jetzt zitiert. Jetzt habe ich, als ich das gelesen habe, sind mir sofort aber die Entscheidungen des NATO-Gipfels, die wir eben jetzt schon kennen, in den Kopf gekommen. Ja. Also zum Beispiel, wie mehr Militärhilfe an die Ukraine zu senden oder eben auch die NATO-Koordination, die jetzt aus Wiesbaden für ukrainische Soldaten dann passieren soll, was eben so ein bisschen vorgreifen soll, falls Trump im Weißen Haus landet, dass das dann eben nicht mehr nur bei den USA liegt, diese Koordination. Und ich finde, das zeigt ja, dass eben auch die EU-Mitgliedstaaten, die in der NATO da ja auch die EU vertreten auf eine Art, dass die schon verstanden haben, oder? Und dass sie eben nicht, wie sie es schreiben, schutzlos dastehen.
Naja, man muss, das ist natürlich richtig, dass die Europäer mehr machen und dass wir eine Form der Lastenteilung auch finden in der Verteidigung Europas zwischen den USA und Europas. Das war ja immer der Punkt, den Amerikaner, auch Donald Trump in seiner ersten Amtszeit gemacht haben, nicht? Ihr importiert unsere Sicherheit, wir zahlen dafür Milliarden und selber tut ihr nichts und habt eine Bundeswehr, die gar nicht einsatzbereit ist. Und das ist schon berechtigt, dass sie mehr machen, aber wir müssen auch sehr aufpassen, dass wir unsere Sicherheit nicht von den Nordamerika abkoppeln, dass wir einer Europäisierung von Sicherheit Vorschub leisten, dass wir am Ende einen Krieg haben, den Ukraine-Krieg mit einem hohen Risiko der Ausweitung des Krieges hin zu einem europäischen Krieg, den wir dann führen, wo wir uns dann fragen, ist das aus der europäischen Interessenlage heraus klug, dass wir auf europäischem Boden einen Krieg überhaupt zulassen oder sollten wir nicht alles dran setzen, den möglichst schnell zu beenden? Also die Frage müssen sich die Europäer trotzdem stellen.
Erich Fahrt war Militärberater von Bundeskanzlerin Merkel von 2006 bis 2013. Er ist außerdem Brigadegeneral AD und Buchautor und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Der Schauspieler George Clooney hat es getan, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses und Biden-Vertraute Nancy Pelosi hat es getan und der demokratische Senator vom Bundesstaat Vermont, Peter Welch, ebenfalls. Die alle zweifeln an, dass US-Präsident Joe Biden der Richtige ist, um gegen Donald Trump anzutreten. Reihen Sie sich da ein, Herr Fahrt?
Naja, ich muss sagen, ich achte so ein bisschen auf den Gesundheitszustand des amerikanischen Präsidenten und natürlich sein fortgeschrittenes Alter, 81. Ich meine, Donald Trump ist auch nicht so viel jünger mit seinen 78 und ich stelle mir schon die Frage, warum gibt es keine jüngeren Kandidaten, die ein bisschen leistungsfähig sind. Ich habe ja aus meiner Zeit im Bundeskanzleramt das erlebt, auch bei unserer Bundeskanzlerin, dass dieser Job auch physisch total anstrengend ist und auch intellektuell natürlich auch und auch psychisch unwahrscheinlich fordernd ist an den Job eines Regierungschefs, eigentlich egal wo. Und mich wundert das, dass die Demokraten da mit so einem alten Mann antreten. Also es gibt wahrscheinlich keine Alternative. Die natürliche Alternative wäre die Vizepräsidentin Kamala Harris, aber sie ist halt mit in den Umfragen auch nicht ziemlich weit weg von Donald Trump. Und die anderen Kandidaten, die aussichtsreich sein könnten, Michigans Gouverneurin Whitmer oder der kalifornische Gouverneur Newsom, da muss man abwarten. Die Demokraten haben ja ihre Convention erst im August, also Trump jetzt Ende Juli. Und bis dahin kann vielleicht noch was passieren. Aber wenn es nichts passiert, dann wird es Joe Biden machen müssen. Und dann hat er als Backup seine Vizepräsidenten, wenn er nicht mehr kann. Aber ehrlich gesagt ist das alles nicht sehr schön.
Klingt so ein bisschen brüchig. Also wenn man jetzt Biden anschaut und zuhört, dann ist der selbstbewusst. Also es gibt Berichte, nach denen Biden einer Journalistin eine geballte Faust gezeigt haben soll, als er von ihr gefragt wurde, ob Nancy Pelosi noch hinter seiner Kandidatur steht. Und er scheint sich da sonst auch jetzt nicht beeinflussen zu lassen. Hat auch einen Brief an Parteifreunde geschrieben, wo drin steht, ich möchte, dass sie wissen, dass ich trotz aller Spekulationen in der Presse und anderswo fest entschlossen bin, in diesem Rennen zu bleiben, es bis zum Ende durchzuziehen und Donald Trump zu schlagen. Ich frage mich, wenn ich selber darüber spreche, ob es nicht aber auch ein bisschen unfair ist, immer Joe Biden da oder Joe Bidens Alter, Joe Bidens Tattrigkeit so ins Zentrum zu stellen. Wir hatten gestern die Politikwissenschaftlerin Jana Poljarin zu Gast und die hat, finde ich, zu Recht gesagt, es wird aber gleichzeitig viel zu wenig darüber gesprochen, was Trump eigentlich so ganz konkret vorhat, sollte er wieder im Weißen Haus landen. Also über seine Pläne. Er hat da ja so ein ganzes Playbook der Konservativen, den Staat umzubauen, auszuhöhlen, die Macht auf sich zu vereinen. Vielleicht müssen wir da auch noch mal mehr drüber reden und eben nicht nur das zugegebenermaßen verunsichernde, den zugegebenermaßen verunsichernden Gesundheitszustand Bidens ins Zentrum zu stellen.
Ja, natürlich. Also eine Wiederwahl von Donald Trump würde schon andere Akzente setzen. Wobei, also außen- und sicherheitspolitisch, ich der Meinung bin, dass bei Biden, also sowohl bei Biden wie bei Trump, ein neuer Fokus sein wird in der nächsten Legislaturperiode. Und das ist China. China und der Indo-Pazifik. Und dann in zweiter Priorität der Mittlere Osten, also Iran und Israel. Da köchelt es ja auch ganz gewaltig. Und erst in dritter Priorität der Ukraine-Krieg. Also ich glaube, das werden beide machen. Und bei Trump bin ich mir nicht sicher, ob er tatsächlich das wahr macht, dass er eben direkt mit Putin redet und den ganzen Krieg beendet in der Ukraine. Das kann passieren, kann nicht passieren. Er ist ja ein bisschen erratisch, wie wir wissen. Also man kann sich jedenfalls warm anziehen, wenn er kommt, nicht? Und ist für die Europäer auch sehr wichtig, ne? Dass sie klar definieren, was sie wollen, was sie erwarten, auch von der NATO, der Zukunft und was nicht. Und Europa ist halt sehr zerstritten. Wir haben ja in Paris, das ist ja hinlänglich bekannt, Deutschland hat auch jetzt eine Regierung, die im Abgang ist. Da wird auch was Neues kommen im nächsten Jahr, das ist auch klar. Also es ist nicht einfach aus europäischer Sicht. Aber wir sind da letztlich Zuschauer. Wir können das auch nicht beeinflussen. Also wir können Michelle Obama herbeiwünschen, aber der amerikanische Wähler wird letztlich entscheidend. Und Donald Trump hat schon sehr viele Sympathien, nicht? Und die Umfragewerte weisen eigentlich stark auf ihn hin. Also man kann fast davon ausgehen, aber es ist, wie gesagt, noch nicht entschieden.
Erich Fahrt, vielen Dank. Bis hierhin. Erich Fahrt ist mein Gast. Er ist Militär- und Sicherheitsexperte und hat einige Jahre die Bundeskanzlerin in militärpolitischen Fragen beraten. Und wir möchten über die K-Frage sprechen. Annalena Baerbock war 2021 die erste Kanzlerkandidatin der Grünen und ist gescheitert. Und jetzt hat sie am Abend in Washington am Rande des NATO-Gipfels in einem Interview mit dem Sender CNN erklärt, dass sie nicht nochmal als Kanzlerkandidatin antreten wird. Sie wolle, so hat sie es gesagt, angesichts der internationalen Krisen ihre Kraft weiterhin voll und ganz ihrer aktuellen Aufgabe widmen. Also der Aufgabe als Bundesaußenministerin. Und bevor wir da inhaltlich drauf gucken, Herr Fahrt, habe ich erstmal eine formale Frage. Mich hat irritiert, dass Sie ausgerechnet im Interview mit CNN preisgegeben hat, was da Ihre Pläne sind. Finden Sie es strategisch einleuchtend, dass Sie diese Entscheidung im Interview mit einem ausländischen Medium bekannt gibt, Herr Fahrt?
Naja, ehrlich gesagt hat mich das auch verwundert, dass man das über CNN macht. Und man muss das ja schließlich auch dem Wähler in Deutschland erklären und nicht so einfach aussteigen auf diese Weise. Also die Methode hat mich verwundert. Und dann ist es, soviel ich weiß, auch einmalig, dass ein deutscher Kanzlerkandidat oder freiwillig darauf verzichtet, auf eine Kanzlerkandidatur. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das hat mich auch verwundert. Aber hinter diesem hinter diesem Ansatz, einen Kanzlerkandidaten der Grünen zu stellen, steht natürlich nach wie vor der Machtanspruch einer Partei, also auch mit Blick auf das nächste Wahljahr. Und vielleicht spekuliert sie auch ein Stück weit damit, dass sie in einer neuen unionsgeführten Regierung Außenministerin bleibt. Das ist ja durchaus denkbar, dass die CDU mit den Grünen in eine neue Regierung geht. Das hat ja Friedrich Merz nicht ausgeschlossen. Und insofern ist das auch ein politischer Machtanspruch letztlich.
Ja, interessant, dass Sie das so lesen. Man könnte ja aber auch sagen, dann schweigt man erstmal still und dann gibt es eben, falls die Grünen dann nochmal einen Kanzlerkandidaten küren, dann eben dann die Nachricht, dass es zum Beispiel Habeck ist oder so. Aber ja, so kann man es natürlich auch machen. Man nimmt da vorab schon den Wind aus den Segeln. Jetzt wird ganz, ganz viel darüber gesprochen. Könnte Habeck das jetzt besser? Wird er der Kanzlerkandidat? Ich möchte eigentlich da gar nicht mit Ihnen drüber sprechen, sondern ich möchte das Augenmerk eher nochmal grundsätzlicher auf die Frage richten, ob die Grünen überhaupt so groß, so erfolgreich gerade sind, dass sie einen Kanzlerkandidaten küren sollten. Also ich habe noch mal ganz in die aktuellen Umfragen reingeschaut. Laut Sonntagsfrage von Forsa sind sie bei 11%. Bei der Bundestagswahl 2021 sind sie ja bei 14,8 gelandet. Im Wahlkampf hatten sie da aber zum Teil über 20% in den Umfragen. Also von Volkspartei kann da jetzt nicht mehr die Rede sein bei 11%. Sollten die sich vielleicht auch grundsätzlich einmal zurücklehnen und sagen, okay, wir haben gar nicht den Anspruch, überhaupt einen Kanzler zu stellen, weil es total unwahrscheinlich ist.
Tja, so in dem politischen Spiel der Macht, Frau Münkel, geht es auch immer darum, Flagge zu zeigen letztlich. Und never surrender ist da auch im Grunde genommen eine Maxime. Ich denke, die Grünen werden alles dran setzen, maximal gut abzuschneiden im nächsten Jahr. Sie werden es da schwierig haben, natürlich, weil der Wähler, der Bürger natürlich mit tausendfachen Fragen da konfrontiert ist, nicht? Von Prinzipien der alten Zeit und auch mit Blick auf die aktuelle Außenpolitik. Ich habe selber mit Julian Nieder-Rümelin und Antje Vollmer ein Buch geschrieben über den Ukraine-Krieg vor 2 Jahren. Und Antje Vollmer ist ja so ein grünes Urgestein. Und viele Grünen-Wähler fühlen sich auch ein Stück weit verlassen. Und das ist natürlich auch geschuldet einer Außenpolitik, das mache ich mit Annalena Baerbock eben auch fest, die weniger auf Interessenausgleich und Diplomatie ausgerichtet war zumindest, sondern sie hatte eigentlich diesen handfesten Konflikt natürlich, den wir mit Russland haben, aber den wir auch mit China haben, hat sie nicht versucht abzufedern, also sondern eher verschärft. Nicht? Und dass sie jetzt in Washington auch gesagt hat, sie möchte das Amt weiterführen und dort, weil wir mehr Diplomatie brauchen, in Gaza wie in der Ukraine, das war für mich ein richtig guter Ansatz. Und vielleicht macht sie das auch bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr. Warum muss Viktor Orban derjenige sein, der versucht, da die Konfliktparteien an einen Tisch zu kriegen? Ich finde das sehr unglücklich. Wir haben doch auch sehr gute deutsche Politiker, auch ehemalige deutsche Politiker, die solche Sondierungen durchführen könnten, die dringend erfolgt sind, damit dringend notwendig sind, damit wir nicht im Grunde genommen in einen dritten Weltkrieg reinmarschieren. Und das ist schon sehr wichtig.
Erich Fahrt, vielen Dank. Erich Fahrt ist mein Gast, Brigadegeneral AD, ehemaliger militärpolitischer Berater der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und heute Unternehmensberater und Buchautor. Und Herr Fahrt, ich habe eine Frage. Können Sie sich etwas unter dem Begriff begleitetes Trinken vorstellen?
Oh, ja, also ich habe das heute nur kurz gelesen in einer Pressemeldung. Also ich glaube, das ist damit ist gemeint, dass Minderjährige also in Begleitung ihrer Eltern dann doch etwas eher Alkohol trinken können, als gemeinhin erlaubt. Also ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Doch, Sie haben es auf den Kopf getroffen. Es ist nämlich in Deutschland ja erlaubt, dass Jugendliche in Deutschland ab 16 Bier, Wein, Sekt in der Öffentlichkeit trinken und das auch kaufen. Wenn aber eine sorgeberechtigte Person dabei ist, also Vater oder Mutter zum Beispiel, dann ist begleitetes Trinken schon ab 14 legal. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist ja dafür bekannt, dass er selbst sich sehr gesund ernährt, nämlich sehr salzarm zum Beispiel. Und er möchte, dass eben auch Jugendliche ab 14 in Deutschland gesünder leben, was das Thema Alkohol angeht. Und deshalb hat er einen Vorschlag erarbeitet, um dieses begleitete Trinken zu verbieten. Also möglicherweise kein Sekt mehr nach der Konfirmation mit den Eltern gemeinsam. Ist das richtig so aus Ihrer Sicht, dass er das verbieten will?
Naja, vom Grundsatz her ist das ja nicht gut, wenn Minderjährige Alkohol trinken. Das ist schon in Ordnung. Aber ich muss sagen, ich habe was gegen diese deutsche Regulierungswut. Nicht? Man muss ja auch hinterher diese Gesetze umsetzen. Nicht? Dann gibt es dann Leute, die eventuell das melden, der hat bei der Konfirmationsfeier doch mit seiner jungen Tochter mit Sekt angestoßen und den anschmerzen. Dann muss man das Ganze auch ahnden. Und das muss ja auch juristisch sein. Also ich fände es besser, wenn man bei diesem, das Anliegen ist ja berechtigt, das ist ja auch in Ordnung, aber wenn man da mehr auf Aufklärung, Informationen setzt. Das ist, geht ja nicht nur um Alkohol bei Jugendlichen, es geht ja auch um Bewegungsarmut zum Beispiel, Adipösität, das weiß Lauterbach besser als ich. Und das betrifft ja nicht nur junge Leute, sondern auch Ältere, nicht? Dass man Gesundheit stärker in den Vordergrund schiebt durch Aufklärung und Information, auch natürlich der Eltern. Nicht? Wir haben ja auch letztlich durch die Digitalität unseres Lebens verbringen wir ja Stunden vor dem PC und so weiter. Und das muss man ja kompensieren mit Bewegung, mit Gesundheit und auf keinen Fall mit zu viel Alkohol. Das ist schon richtig.
Erich Fahrt war heute mein Gast. Er war oder ist Brigadegeneral außer Dienst der Bundeswehr, Unternehmensberater, ehemaliger militärpolitischer Berater der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gruppenleiter auch dort im Kanzleramt. Und ich sage vielen Dank für Ihren Besuch, Ihren ersten hier in der Sendung und vielen Dank für Ihre Gedanken.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Münkel.